Wir wollen stille werden und beten. Herr, wir loben und preisen deinen Namen. Du auferstandener König und Herr, du hast dem Tode die Macht genommen. Herr, und wenn wir jetzt hier sind, so gib uns offene Ohren für diese Osterbotschaft. Nimm alle Müdigkeit hinweg. Räume du die Gedanken beiseite. Und Herr, schenke uns ein Herz, das dir gehorsam ist. Wir warten auf dein Wort. Amen. Gestern sah ich droben an der Peierstraße in Stuttgart, wo ich mit dem Auto vorbeifuhr, an die Wand gesprüht: Alex, ich liebe dich. Ich dachte, ein gutes Wort. Das könnte ich hingesprüht haben. Alex ist ein Lieblingsname. Alex ist ein Ostername. Einige wissen es. Alex ist eigentlich die Abkürzung von Alexamenos. So hat er geheißen, heute würde man ihn Alexander oder eben Alex heißen. Wo er geboren wurde, wissen wir nicht genau. Es war im frühen Italien. Ob seine Eltern oder Freunde ihm von Jesus erzählt haben, wissen wir auch nicht. Jedenfalls kam er zum lebendigen Osterglauben. Und er schämte sich dieses Glaubens nicht. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Selbst nicht einmal auf dem kaiserlichen Internat in Rom. Dort bekam er einen Freiplatz, weil er ein kluger und aufgeweckter Bursche war. Und gleich am ersten Abend seines Einzugs, mitten in einer kröhlenden Schülerbande, da machte er sich etwas abseits, setzte sich in die Ecke des Schlafsaales, faltete die Hände und nahm stille Zeit, redete mit seinem Gott und hörte von Gottes Wort. Prompt hatte er die Quittung. Schau dir diese Oma an, schrie dieser Saal. Und der Vorlauteste ging auf ihn zu und fragte: Du, zu wem betest du denn? Zu Merkur oder Venus oder zum Mond? Und er sagte: Du, ich bete zu Jesus, der in Bethlehem geboren, der auf Golgatha gestorben und, aber weiter kam er gar nicht. Alles brach in kröhlendes Gelächter aus. Der betet doch einen Gehängten an. Der betet doch einen Verurteilten an. Oh, schaut euch diese Oma an. Und am anderen Morgen hatte er ja die Quittung. In die Wand eingekratzt, bis heute auf dem Paladin zu besichtigen in Rom. Ein Gehängter mit einem Eselskopf, daneben ein Junge, der knien betet und darunter der berühmte Satz: Alexamenos oder Alex betet seinen Gott an. Damit hatte er den Spitznamen weg. Esel, es ist nicht leicht, Esel genannt zu werden. Das war ein schwerer Einstand in der Schule. Wenn er bei der Stange blieb, so einfach deshalb, weil er bei der Ostergemeinde blieb. In freien Stunden stahl er sich davon, rannte durch die Stadt bis zu jenem Geheimeingang. Die Treppen hinunter, dort war ein anderes Zeichen in die Wand eingekratzt. Kein Esel, sondern ein Fisch. Wir wissen es. Das Fisch, das Geheimzeichen der Osterchristen. Jesus Christus, Sohn Gottes, der Heiland. Das war das Geheimzeichen. Es war gleichzeitig das Wegzeichen. Dort ging es hinunter zu den Katakomben, wo Osterchristen zusammen Gott lobten und priesen. Der Fisch war das Lebenszeichen dieses jungen Mannes. Und vielleicht hat er es auch auf seine Mütze geklebt. Vielleicht hat es auf seinen Schulsack gemalt. Heute hätte er es an sein Mountainbike oder an sein Auto gemacht. Alex, nicht der Esel. Alex, der Fisch. Und liebe Freunde, das ist mein Wunsch an diesem Mittag. Dass wir alle im Zeichen dieses Fisches leben. Osterchristen, die sich Zeit nehmen, die sich dieser Botschaft nicht schämen und die bei jeder Gelegenheit passenden und unpassenden die Hände falten, dieses Wort aufschlagen und darauf hören. Und deshalb freue ich mich, dass Sie an diesem Ostertag hierher gekommen sind, an diesen gesegneten Platz, dass wir jetzt miteinander diese Bibel aufschlagen können im Zeichen des Fisches und die Osterbotschaft lesen, so wie sie aufgezeichnet ist im Johannesevangelium im 20. Kapitel. Und dort lese ich die Verse 19 bis 23. Also ein Osterbericht nach Johannes. Und dort heißt es: Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Und nun hat mir Schwester Barbara gesagt, dass ich auch nochmal ein Lied singen lassen darf. Und da ich weiß, dass die jungen Leute jetzt ohnehin schon schlafen, möchte ich bitten, dass wir jetzt miteinander noch einmal so zur Erweckung der Seelen das Lied 105 singen und wer will, steht dazu auf. Lied 105. Die ganz hinten da oben, die sind gleich gar nicht aufgestanden. Die dürfen gleich weiter schlafen. Ja? Ja. Liebe Freunde, um welches Wort geht es denn an Ostern? Um welches Wort? Die Antworten, die sind so bunt wie die Ostereier. Wer in den Katalog schaut, der wird sich mit Ostergeschenken befassen. Eine Handtasche für die Frau, obwohl sie schon ein halbes Dutzend hat. Eine Aktentasche für den Vater, obwohl er gar keine Akten trägt. Und eine Judentasche für den ökologischen Sohn, obwohl der nur Plastiktüten benutzt. Doch, wenn schon dem Christkind die Ideen ausgegangen sind, wer will denn dem Osterhasen noch auf die Sprünge helfen? Wer in den Katalog schaut, der denkt, an Ostern geht es um Ostergeschenke. Und wer in den Prospekt schaut, der wird sich mit Osterreisen befassen. Ich habe es getan, extra in einem Reisebüro, großartig. Interair offeriert zu Ostern ein schmackhaftes Hecht- und Forellenangeln in Irland. Wörtlich, nachdem die Laichzeit vorüber ist, beißen die Fische wie verrückt. Mexico Airlines verspricht einen strahlenden Osterhimmel über Acapulco. Bei 350 tropischen Sonnentagen im Jahr wird jede Sehnsucht nach Sonne und Hitze endgültig gestillt. Dieser Osterknüller sei nahezu ausgebucht, wurde mir im Reisebüro gesagt. Und Kenia-Flugreisen schießt den Vogel ab. Ostereier suchen im feinsandigen Strand des Indischen Ozeans. Selbstredend mit Safari gekoppelt. An Ostern geht es um Reisen, wer in den Prospekt schaut. Und wer in den Garten schaut, der wird sich mit den Osterblumen beschäftigen. Die Schneeglöckchen sind hinüber, die Forsythien auch bald, aber die Osterglocken stehen zur richtigen Zeit richtig gerade. Doch wer in den Garten schaut, der wird es mit Osterblumen zu tun bekommen. Die Freunde, aber nun grundsätzlich nichts gegen Ostergeschenke. Ich freue mich über jedes bunte Ei, auch wenn es faul ist. Ich habe nichts gegen Reisen. Ich gönne jedem seine Reise nach Afrika mit Safari und Elefantengulasch. Doch ich gönne auch jedem den Blick in den Garten. Der ist schön, auch wenn ich persönlich ein Gartenmuffel bin und wirklich kaum eine Osterglocke von einem geschossenen Endivesalat unterscheiden kann. Sehen Sie, aber wenn wir jetzt es wissen wollen, um welches Wort denn es an Ostern geht, dann dürfen wir nicht in den Katalog und nicht in den Prospekt und einmal nicht in den Garten schauen, sondern wer wissen will, was an Ostern passiert, der muss die Bibel aufschlagen, der muss in die Bibel schauen, der muss die Bibel buchstabieren. Und dort in dem eben gelesenen Johannestext steht gleich dieses Wort zweimal. Denn zweimal genäht hält besser. Dort steht dieses Wort. Friede. Friede. An Ostern geht es um Frieden. Kennen Sie nicht Hinoo Onada? Sie schauen mich so an. Hinoo Onada müssen Sie kennen. Ist gut, wenn man Schwester Berta kennt. Ist gut. Und Schwester Barbara und so. Ist gut, aber Sie müssen auch Hinoo Onada kennen. Warum? Er war Leutnant der kaiserlich-japanischen Armee im Zweiten Weltkrieg. Und dieser Mann bekam den Auftrag, dieses kleine Eiland Lubang als Einzelkämpfer zu verteidigen. Und dort auf dieser kleinen Insel, auf diesem Eiland, wurde er abgesetzt. Und sofort nahm er Stellung, machte Schützengräben, machte Löcher und probierte seine Waffen und hielt sein Pulver trocken. Immer in Bereitschaft. Das war seine Maxime. Und dann kam das Jahr 1945 und dann trafen sich die Kriegsparteien auf dem Schlachtschiff Missouri im Hafen von Tokio und dann wurde dort die Kapitulation unterschrieben und Frieden wiederhergestellt. Aber diese Friedensnachricht erreichte Hinoo Honada überhaupt nicht. Er war auf seinem Eiland, er machte seine Grabensysteme, er probierte seine Waffen und hielt Ausschau nach dem Feind. Liebe Freunde, erst 29 Jahre später, im Jahre 1974, kam zufällig ein Tourist nach Lubang und traf auf diesen standhaften Zinnsoldaten. Und der erzählte ihm, dass es doch schon lang Friede sei. Und da wehrte der Leutnant energisch ab. Das ist ein Märchen. Mit solchen Geschichten kann man bei mir nicht kommen. Das ist Propaganda. Auf solche Tricks falle ich nicht herein. Das ist Wunschdenken. Die Wirklichkeit ist eine völlig andere. Höchst erregt fuchtelte er mit seinem Samurai-Schwert und verschwand wieder dort in dem kleinen Urwald. Erst als es gelang, ein Dokument, eine Friedensurkunde dort nach Lubang zu bringen, ihm sie zu zeigen und er sie gelesen hat, da stand er stramm und übergab sein Schwert den Leuten. Dschungelsoldat, Durchhaltekrieger, Pflichtoffizier. Liebe Freunde, das sind viele. Irgendwo haben sie Stellung bezogen. Pflichtbewusst verschanzen sie sich hinter ihren Aufgaben. Immer dienstbereit heißt ihre Losung. Und dann war das Jahr 33. Und dann trafen sich die Kriegsgegner auf dem Hügel von Golgatha. Und dann wurde die Kapitulation der Hölle unterzeichnet und der Friede in dieser Welt ausgerufen, ja sogar wiederhergestellt. Aber der Herr Jedermann, der bekam und bekommt dies überhaupt nicht mit. Täglich studiert er und plant er und poliert seine Welt, als ob überhaupt nichts auf Golgatha passiert wäre. Und wenn ihm dann Zeitgenossen diese Friedensnachricht überbringen wollen, dann wehren sie energisch ab. Das ist doch das Märchen der Frommen. Ostern, das ist das Märchen der Frommen. Mit solchen Geschichten können sich denkende Menschen überhaupt nicht abgeben. Das ist Propaganda der Kirche bis zum heutigen Tag. Das ist die Propaganda. Auf solche Tricks fallen wir nicht mehr herein. Und der Erregte zieht sich in sein Grabensystem, in sein Denksystem wieder zurück. Aber genau denen, und vielleicht gehören sie in irgendeiner Ecke auch dazu, genau denen wird heute diese Friedensurkunde gezeigt. Das Neue Testament ist das Dokument eines gewonnenen Krieges gegen den Teufel. Genau ihnen allen wird diese Friedensmeldung vorgelesen. Hören Sie es noch einmal. Johannes schreibt, Friede sei mit euch. Er schreibt es, er schreit es in diese Welt hinein. Friede sei mit euch. Genau ihnen wird das Johannesevangelium verkündigt. Merken Sie doch endlich, unter Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Friede. Aber nun genauer. Erstens, Friede und keine Angst. Friede und keine Angst. Gehen Sie mit mir jetzt in Gedanken nach Jerusalem. Abend in der Stadt. Die Sonne verschwindet hinter den judäischen Bergen. Dämmerig wird's, still und kalt. Und in einem Schlupfwinkel der Altstadt, dort haben sie sich zusammengefunden. So wie die Leute nach einer Leich bei Kaffee und Hefezopf. Alle können nicht vergessen. Was war das für ein treuer Herr, den wir bisher hatten? Was war das für ein treuer Herr, den wir hergeben mussten? Alle denken das gleiche Thema. Wie wird's denn werden ohne diesen Herrn und Meister? Wie wird denn der Weg aussehen? Wie wird denn unsere Zukunft aussehen? Alle haben sie Angst. Wenn die jetzt dann uns aufspüren, wenn sie uns vorführen, wenn sie uns dann einmal aufhängen, was ist dann? Die Fenster sind verschlossen, die Türen sind verriegelt, die Schlösser zu und ein Querbalken ist sogar an das Tor gelegt. Dabei hatte dieser Sonntag so schön und munter angefangen. Die ganze Mannschaft war von Maria Magdalena aus dem Schlaf getrommelt worden. Hallo, Heda, der Lack ist ab, der Stein ist weg, das Grab ist leer, die Leiche ist fort, schaut's doch an. Aber Johannes und Petrus konnten diesem Weibergewäsch nicht glauben und deshalb gingen sie selbst hinaus, um zu schauen, ob denn dies wirklich der Wahrheit entspricht, und keuchend, schwer atmend kamen sie draußen an. Sie schauten sich um, rätselhaft, dass alles so geordnet ist. Aber rätselhafter, dass die ganzen Objektschützer dort im Grab plötzlich verschwunden sind. Und am rätselhaftesten, dass der Leichnam wie vom Erdboden verschluckt ist. Ihre Vermutungen gingen in Richtung Grabschändung und Leichenraub. Kopfschüttelnd schlichen sie in ihre Verstecke zurück. Der Wettlauf, der war ein Leerlauf. Ihr Ostergang war ein Metzgersgang. Aller Augenschein brachte überhaupt nichts ein. Sie waren ganz dicht bei Ostern und dann haben sie dicht gemacht. Ostergemeinde im Unterschlupf. Ostergemeinde im Untergrund. Ostergemeinde hinter Schloss und Riegel. Liebe Freunde, und nun frage ich, sitzen denn wir hier in diesem so schönen Saal, sitzen denn wir so viel anders beieinander als die damals in der Altstadt von Jerusalem? Alle können wir nicht vergessen. Wie war es denn damals, als die Mutter noch lebte? Wie war es denn damals, als der Mann noch neben mir ging und mit mir zur Stunde ging? Wie war es denn damals, als die Kinder noch bei uns wohnten und nicht dieser Krach im Hause war? Wie war es denn damals? Alle denken wir zurück, liebe Freunde, alle denken wir das gleiche Thema. Wer denkt denn nicht daran, wie geht's denn morgen weiter? Wie wird denn der Weg sein, den ich zu gehen habe? Wie sieht denn die Zukunft unseres Volkes aus? Wir denken doch alle das gleiche Thema und alle miteinander haben wir Angst. Doch, wenn wir ehrlich sind, alle miteinander haben wir Angst. Nicht nur Lebensangst, sondern wir haben auch Todesangst. Deshalb haben wir verriegelt und dicht gemacht. Jeder von uns hat den Leichenschein in der Tasche. Jeder eins auch mit 16. Nur das Datum ist noch nicht ausgefüllt. Das ist unsere Wirklichkeit. Alle haben wir Angst. Und deshalb riegeln wir uns ab. Wir schließen uns ein und lassen niemand herein. Ostergemeinde im Druck, im seelischen Tief, hinter verschlossenen Türen. Und ausgerechnet in dieses finstere Loch hinein trägt Jesus seinen Frieden. Er kehrt sich nicht an verrammelte Türen. Wer am Kreuzesbalken gelitten hat, für den ist ein Querbalken an einer Tür ein Knacks. Er kehrt sich nicht an verriegelte Schlösser. Wer die Todestür aufgeschlüsselt hat, der hat den Hauptschlüssel für alle verschlossenen Türen. Wer die Sonnenfinsternis am Karfreitag durchstritten hat, für den gibt es keine Finsternis mehr, die er nicht durchdringen könnte. Jesus tritt in diese Höhlen der Angst und verkündigt Shalom, Friede. Und liebe Freunde, wenn er das damals getan hat, dann gibt es heute keinen Platz mehr, wo er das nicht wieder so und genau in der gleichen Weise tun will. Er tritt durch diese Tür. Er tritt in diesem Augenblick auch in diesen Raum. Und er sagt, Friede sei mit dir. Er sagt dies im Wohnzimmer, dort, wo daheim die großen Reibereien stattfinden und wo wir einfach nicht richtig zusammenfinden können. Dort will er sagen, Friede sei mit euch. Und im Arbeitszimmer, dort, wo der Stress so groß ist oder die Angst, ob ich denn auch meine Arbeitsstelle auch noch verlieren werde, dort sagt er, Friede. Und im Kinderzimmer dort, wo die 16-jährige Tochter einfach ausgezogen ist und ein eigenes Zimmer genommen in dieser Stadt und ich nicht mehr weiß, wie und wo sie denn richtig lebt. Und dort sagt er, Friede sei mit euch. Und im Krankenzimmer, dort, wo die Schmerzen immer größer werden und wo die Ärzte hilflos davorstehen, dort will er sagen, Friede sei mit euch. Und dort im Sterbezimmer, wo einer die letzte Strecke angetreten hat, dort, wo nur mattes Licht fällt, weil die Fenster zugezogen sind, dort will er sagen, Friede sei mit euch. Im Auftrag dieses Herrn, ihnen und dir sagen darf, dein Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Friede sei mit dir. Einer hat ja diesen Begriff so umschrieben: der Sturm wütete, das Meer schlug in gewaltigen, vernichtenden Wellen gegen den Felsen. Aber der kleine Vogel schlief fest in der Felsspalte, sein Kopf lag ruhig unter seinem Flügel. Er schlief einen tiefen, gesunden Schlaf. Das heißt Frieden. Schlafen können mitten im Sturm. Auch wenn sich damals die Lage nicht schlagartig veränderte, die Feindschaft der Menschen blieb, die Gefahren eher größer als kleiner wurden, dieses letztlich unbegreifliche Ostergeschenk für die Verängsteten ist wahr. Shalom Alechem, Friede sei mit euch. Oder so, wie es vorher schon der Psalmist gesagt hat, die Wasserwogen im Meer sind groß, aber der Herr ist größer. Das ist schon Osterbotschaft im Alten Testament. Die Wasserwogen im Meer sind groß, aber der Herr ist größer. Liebe Freunde, in Gottes Hand liegt die Welt. Das ist unsere Weltlage, wissen Sie. Und in Gottes Hand liegt mein Leben. Das ist meine Lebenslage. Und wenn alles schreit und brüllt und ruft, die Not ist groß und die Verzweiflung ist groß und die Angst ist groß und die Schrecken sind groß, so weiß ich, aber der Herr ist größer, aber der Herr ist größer. Arbeiten und ruhen, wachen und schlafen, lachen und weinen, mitten im Sturm. Friede und keine Angst. Das ist eine, was ich Ihnen sagen wollte. Und das Zweite, Friede und keine Schuld. Gehen Sie mit mir wieder nach Jerusalem. Es ist nun Nacht geworden in der Stadt. Die Sonne ist längst hinter dem Horizont verschwunden, dunkel ist's, rabenschwarz. Und dort in jenem Altstadtversteck vergräbt Petrus seinen Kopf in den Händen. An Schlafen ist überhaupt nicht zu denken. Er wagte überhaupt nicht aufzuschauen. Immer wieder dieses Kikriki, diesen Ruf, diesen Hahnruf in seinem Gedächtnis. Wie konnte ich nur wegen einer dahergelaufenen Magd zu solcher Notlüge greifen? Wie konnte ich nur einen solchen Ausweg wählen? Wie konnte ich nur ein solcher Schwächling und Lügner und Verräter werden? Auch die beiden Zebedäus-Söhne, die ließen die Köpfe hängen. Sie kriegen die Frage Jesu nicht los, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir machen? Und dann schliefen sie wie die Murmeltiere. Wie konnten wir eigentlich so down sein, fragten sie sich. Wie konnten wir diese Bitte verschlafen? Wie konnten wir nur solche Schwächlinge, Lügner und Verräter werden? Dieser ganze Elferrat ist ja am Boden. Keiner konnte sich brüsten. Ich habe dem Herrn die Stange gehalten. Alle flohen sie vor den Schwertern und Stangen der römischen Grenadiere. Alle flohen sie. Wie konnten sie eigentlich nur so feige sein? Wie konnten wir eigentlich nur solche Angsthasen sein, Ausreißer und Fahnenflüchtige? Keiner sah gut aus. Jeder hatte Dreck am Stecken. Alle waren sie schuldig. Und jetzt wieder meine Frage. Sitzen denn wir da oben auf dem Pori oder hier vorne, sitzen denn wir so anders beieinander als diese Jünger damals, als diese Runde in ihrem Versteck? Müssen wir nicht einen Augenblick auf diese dunklen Augenblicke unseres Lebens zurückschauen, die wir einfach nicht loskriegen? Da war doch die Sache mit der Frau, die damals plötzlich ins Zimmer trat. Wie konnte ich nur? Da war doch die Sache mit dem Bittsteller, der etwas von mir wollte. Wie konnte ich nur? Da war doch die Sache mit dem Geld. Ja, da war die Sache mit dem Geld. Wie konnte ich eigentlich nur? Wir leben in einer Kraterlandschaft der Schuld, hat Mitscherlich gesagt. Und ich als Einziger will schuldlos. Wir alle leben in einer Kraterlandschaft der Schuld und ich allein bin schuldlos. So sagten doch die Leute damals, die Pharisäer, die mit der weißen Weste von Jerusalem, und die hatten jene Frau untergehakt, und die stellten sie vor Jesus hin und sagten: Herr, diese Frau ist auf frischer Tat ertappt, diese Frau ist schuldig. Und Jesus?
Er sagte nicht, ja, sie schuldig, Ehebruch.
Jesus schaute zur Erde und dann war es mäuschenstill. Und dann schaute er auf und sagte in diese Menge hinein, wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und dann schaute er wieder hinunter und als er aufschaute, da waren sie alle weggegangen. Da war nicht einer, der im Angesicht dieses Herrn seine weiße Weste ohne Flecken sah. Da war nicht einer, der sein Leben ohne Schuld sah. Da war nicht einer, der Gutes tue. Auch nicht einer. Und nun frage ich, ist an diesem Osterfest 1994 ein einziger hier hereingekommen, der sagen könnte, Herr, ich werfe den ersten Stein. Herr, ich bin nicht schuldig. Herr, schau mich an. Ist einer hier, der so sagen könnte? Musil hat in einem seiner Romane jene für mich so bedrückende Szene beschrieben, die ich immer wieder beschreibe, weil sie mich damals getroffen hat. Da ist ein Vater gestorben. Die Mutter war schon tot und die beiden erwachsenen Kinder gingen dran, die Dinge aufzuräumen und auszuräumen. Eine traurige Angelegenheit, wenn man Wohnungen der Eltern räumen muss. Und so kamen sie auch an den großen und alten Schreibtisch des Vaters. Und dann auf einmal entdeckten sie an diesem Möbel, dass ein Fach, ein Geheimfach hinten war. Und als sie dieses Geheimfach öffneten, da erstarrten sie. Da kamen Bilder und Briefe und Zeitungsausschnitte. Der ganze Dreck eines Lebens ergoss sich über diesen Tisch. Und dann heißt es im Text, angesichts dieses Faches erstarb in ihnen die Liebe zu dem Vater. Nicht jeder hat seine Sachen im Schreibtisch versteckt, aber jeder hat sein Fach, wo er die Dinge hineintut, die keiner sehen darf. Wenn das meine Freundin wüsste, wenn das meine Frau, wenn das mein Mann wüsste, jeder hat sein Fach. Und deshalb haben wir im Grunde unseren Kopf vergraben und sagen, wie konnte ich nur? Das ist die Auferstehung der Schuld, unsere unbewältigte Vergangenheit. Paulus hatte recht, wenn er sagte, wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollen. Und ausgerechnet in diese traurige Gesellschaft trägt Jesus seinen Frieden. Hören Sie, er zählt nicht auf, er rechnet nicht ab, er präsentiert keine Rechnungen. Jesus zeigt seine durchschlagenen Hände. Zeichen von Schuld gewiss, aber von vergebener Schuld. Zeichen von Sünde gewiss, aber von vergebener Sünde. Zeichen von Brutalität, aber von vergebener Brutalität. So wie die hineingestanzten Löcher in einem Sparbuch die Zahlen darin für ungültig machen, so machen die durchstanzten Hände Jesu unsere roten Zahlen vor Gott ungültig. Für diese Entlastung muss er teuer bezahlen, sehr teuer sogar. Nicht mit D-Mark oder Dollars, sondern mit seinem Blut. Jesus hat es so lange fließen lassen, bis kein Tropfen mehr herauskam. Teuer sind wir ihm geworden, sehr teuer. Teuer sind sie ihm. Ihre Vergangenheit braucht sie jetzt nicht mehr kaputt zu machen. Ihre Schulden sind nicht mehr ihr Schicksal. Ein Leben in der Vergebung ist möglich. Hören Sie, ein Leben in der Vergebung ist möglich, weil er zu den Schuldigen sagt, Friede sei mit euch und keine Schuld. Auch das Letzte. Friede und keine Flucht. Keine Flucht. Es ist Morgen geworden in Jerusalem. Wir haben gehört, es war Abend, dann war es Nacht und jetzt ist es Morgen. Die Sonne schießt die ersten Strahlen hinter den Bergen hinein in den Horizont. Hell wird's, warm, Tag, helle. Und im Altstadtviertel, da zeigt sich plötzlich wieder Leben. Aber nicht bei unserer Ostergesellschaft. Die rührt sich überhaupt nicht vom Fleck. Von Aufbruchsstimmung überhaupt keine Spur. Vielleicht sagt Johannes, hier sitzen wir nebeneinander und halten uns schön warm. Vielleicht sagt Andreas, hier bleiben wir beieinander und wir stärken uns mit Liedern gegenseitig. Vielleicht sagt Jakobus, Hier reden wir miteinander und machen es uns gemütlich. Alle 11 Männer und die Frauen dazu sind sich darin einig, wenn draußen ein solch scharfer und kalter Wind weht, dann bleiben wir drinnen in der warmen Stube. Osterchristen fliehen in die Windstille. Und ich frage noch einmal, sitzen wir denn so viel anders hier in unserem schönen Saal? Sitzen wir so viel anders beieinander? In unserem Jugendclub zu Hause? Ach, da ist so warm. In unserem Jugendclub ist richtig warm. Und in unserem Frauenkreis, Donnerstagmittags, ist richtig gemütlich. Unserem Hauskreis, da reden wir miteinander, lauter freundliche und sympathische Gesichter. Auch unsere Festtage finden im Windschatten der Zeitstürme statt. Hier lasst uns doch Hütten bauen. Und wenn man hier reinschaut in diesen Saal, hier lasst uns doch Hütten bauen, hier lasst uns doch Wurzeln schlagen, hier lasst uns einfach ungestört fromm sein. Und ausgerechnet in diese warme Runde hinein trägt der Herr Jesus seinen Frieden und blies sie an, steht hier. Und blies sie an. Nein, er blies kein Kohleherd an, damit sie ihre Füße wärmen könnten. Er blies kein Kachelofen an, damit sie abwarten und Tee trinken konnten. Er blies auch kein Samovar an, damit sie jetzt daran ihre Hände wärmen konnten. Jesus blies sie selber an, damit sie in der Kraft des Heiligen Geistes aufstehen, hinausgehen und an ihrem Platz zu Boten des Friedens werden. Weil heute so viel von diesem Heiligen Geist die Rede ist, lassen Sie mich noch einmal das lesen, was der Theologe Hermann Betzel erklärt hat. Liebe Freunde, der Heilige Geist, und darum geht es hier, wenn Jesus bläst, der Heilige Geist ist nicht wie der Rausch eines Fieberkranken, auch nicht der Taumel der Unordentlichkeit, noch ein Aufschrei falscher Geistlichkeit. So kommt mir es manchmal vor, wenn ich Bilder dieser Geistgemeinden sehe. Taumel der Unordentlichkeit, Aufschrei falscher Geistlichkeit. Heiliger Geist ist die stille, friedsame Entschlossenheit, schreibt Betzel, ist die stille, friedsame Entschlossenheit, für Christus zu reden und zu arbeiten. Liebe Freunde, wenn Jesus bläst, dann will er uns den Marsch blasen. Sein Atem will uns beleben, dass uns nicht die Luft ausgeht. Und selbst in der Atemnot unserer letzten Stunde wird dann der Sauerstoff des ewigen Lebens zu einem seligen Sterben genügen. Deshalb brechen wir doch auf. Deshalb kriegen wir jene neue Luft. Und deshalb kriegen Christen jenen Fachtwind, den ich bei einem Johannes Ziegenbalg beobachten konnte. Leute, die für mich Vorbilder gewesen sind in der Geschichte. Johannes Ziegenbalg, ein schwacher Schüler. In seinem Zeugnis hieß es, am Abschlusszeugnis der Schule, schwach an Leib und Seele. Das war so ein Gesamtdurchschnitt von 5 bis 6. Und Johannes Ziegenbalg, der stand auf, reiste nach Indien und schrieb die erste Grammatik für die Tamulen. Johannes Ziegenbalg oder George Müller, Georg Müller, der hinüberging nach Bristol und dort für Tausende von Weißen einfach Häuser errichtete, getrieben vom Wind des Heiligen Geistes. Oder ein Wesley, er hatte keinen Kirchturmshorizont. The world is my parish. Die ganze Welt ist meine Parochie. Die Stiftsgemeinde rund um die Stiftskirche ist meine Parochie. Ein Dekan sagt, ganz Stuttgart ist meine Parochie. Der Prälat sagt, die Prälatur ist meine Parochie. Der scheidende Bischof Sorg sagt, die württembergische Landeskirche ist meine Parochie. Wie kleinkariert. Christen sagen, the world is my parish. Die Welt ist meine Parochie. Dort sind wir daheim. mit all diesen Christen, die jetzt mir nicht daheim bleiben, sondern im Aufbruch sind nach der Ewigkeit. Deshalb, Christen wittern den Morgen. Es muss doch alles gut werden, weil der Auferstandene sagt, Shalom Alechem, Friede sei mit euch. Doch, Friede sei mit euch. Und nun wollen wir unsere Hände falten und beten. Herr Jesus, du kennst unsere Angst, unsere Schuld und unsere Bequemlichkeit. Nun schenk es auch uns durch dein Wort, dass wir unsere Ängste ablegen können, weil du uns Frieden zusagst. Und Herr, schenk es uns, dass die Schuld uns nicht mehr plagen darf, sondern dass du sie uns abnimmst und wir befreit wieder nach Hause gehen können. Und Herr, mach uns mobil für dein Reich. Stelle uns auf die Füße. Mach uns doch zu Friedensstiftern und Friedenskämpfern dort, wo wir unseren Platz haben. Lass uns von Ostern her neu leben, bis zu dem Tag, an dem wir dies alles schauen dürfen. Am letzten und großen Ostertag. Herr, wir danken dir für dein Wort und bringen dir jetzt auch noch unsere Kranken, unsere Alten, unsere Sterbenden. Ich bringe dir dieses Haus, die Stätte des Segens und gib du weiter Segen aus dieser Quelle. Amen.